Sonntag.
Ja, wir sind jetzt 2 Tage vorm Spiel. Training hier ist beendet. Jetzt nochmal ein etwas ruhigerer Nachmittag und morgen geht's dann auf nach München, Tag vorm Spiel, mit dem Bus. Melde mich natürlich nochmal von dort dann, logischerweise, was wir natürlich auch nicht ganz, unkommentiert lassen können. Natürlich, dass die Geschichte mit Eriksen gestern natürlich das alles hier erstmal eine Zeit lang sehr betrübt hat, bis dann die Nachrichten kamen, dass es wohl alles okay ist, aber das Spiel auch geschaut gehabt und ja, die Bilder, die waren einfach Wahnsinn und die schüttelt man dann auch eben nicht ganz so schnell ab. War dann natürlich eine riesen Erleichterung, als dann feststand, dass zumindest das Ergebnis nicht so dramatisch ist, wie man es ja befürchten musste, wenn man die Bilder gesehen hat. In diesem Sinne ist natürlich auch die Stimmung dann jetzt wieder deutlich besser und wir freuen uns auf das Spiel und morgen geht's, wie gesagt, nach München.
Ja, die Spannung steigt, würde ich sagen, ne? Konzentration hoch. Aber jetzt müssen die PS auf die Straße gebracht werden, ne? Das weißt du ja. Also, bereitet euch weiter gut vor. Und wir sind ganz gespannt hier auf Sylt. Wir fiebern mit, wir drücken die Daumen und können es kaum erwarten, dass es losgeht.
Montag.
One day left. So, jetzt gib doch mal zu, dass die Anspannung wenigstens noch ein bisschen steigt da. Kann ja nicht sein, dass du schon wieder so ruhig bist. Also ich bin's nicht.
Was ist denn los mit dir, ey? Also, wir sind jetzt in München angekommen, Felix, mit dem Bus. Heute an die 2 Stunden von Herzogenaurach nach München, jetzt im Hotel. Heute Nachmittag steht das Abschlusstraining dann auf dem Programm. Ich weiß gar nicht genau, 17:30, 18 Uhr oder sowas. Im Stadion, ne? Mal ein bisschen Stadionluft und schnuppern für morgen. Ja, und mein Plan ist jetzt ein Mittagsschläfchen. So und nicht anders, mein Junge.
Dienstag.
Spieltag. Langsam wach werden jetzt. Geht los heute. Ich hoffe, die Vorfreude ist da. Du bist fit. Ist gut geschlafen. Und ich hoffe, dass du hier nicht nochmal extra Motivation brauchst, ne? Kleines Mittagsschläfchen und dann Vollgas. Vollgas.
Ja, guten Morgen. Felix, ich bin wach. Jetzt gibt's gleich noch einen kleinen Spaziergang hier. Kurzes Anschwitzen mit der Truppe und dann ein schönes Mittagessen. Wie du wieder richtig sagst, Mittagsschläfchen danach. Und dann kann sie abgehen, die Luzi. Also.
Lupin-EM-Spezial. Die Sonderausgabe zur Fußball-Europameisterschaft.
Lupin-EM-Spezial.
Der Tag danach. Wir haben das Vorgeplänkel gehört, war ja nochmal lang genug, aber war es dann vielleicht doch ein Mittagsschläfchen zu viel? Die Fragen werden wir jetzt klären. Toni, 1:0 Niederlage hier heute am Mittwoch, einen Tag später, schon ein bisschen verdaut.
Ja, hallo nach Sylt, hallo wo auch immer ihr uns hört. Verdaut, nicht so richtig. Also was ich ausschließen kann, ist, dass es ein Mittagsschläfchen zu viel war. Das ist Ritual. Das ist vor Siegen und Niederlagen immer gleich und auch wichtig, um ausgeruht ins Spiel zu gehen. Und ausgeruht war ich definitiv. Verdaut, ehrlich gesagt, vielleicht noch nicht so hundertprozentig, weil es natürlich, eine gewisse Enttäuschung da ist. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, wenn man das Auftaktspiel eben verliert. Ich glaube, wir können ja gleich noch ein bisschen darauf kommen, auf das Spiel, glaube ich, alles versucht, alles getan, hat am Ende nicht gereicht, möglicherweise auch verdient nicht gereicht, aber also so hundertprozentig verdaut noch nicht, aber ich denke, dass das im Laufe des Tages kommen wird, weil auch in meinen Augen einige positive Sachen dabei waren gestern und wir am Ende der Tage ja auch jetzt nur 3 Tage Zeit haben bis zum nächsten Spiel. Aber trotzdem möchte ich natürlich auch mal fragen, wie die Lage bei dir ist auf Sylt, Felix. Urlaub läuft, wie geht's dir und vor allem auch, wie hast du das Spiel gestern verfolgt und auch mal gesehen? Weil das ist ja immer manchmal ganz interessant, das auch von außen zu hören, von jemandem, der Fußball versteht und ist ja meist ein anderer Blick nochmal als von selbst auf dem Feld.
Ja, vielen Dank, dass du mir das hier so auslegst, dass ich Fußball verstehe. Erstmal, der Urlaub läuft weiterhin auf Hochtouren. Ne? Komme gerade vom Strand, bin auch schon braun geworden. Also das,
okay,
das läuft. Und das Spiel habe ich hier am Abend natürlich vor dem Fernseher verfolgt. Ich habe natürlich die Kleine vorher ins Bett gebracht, damit ich da Ruhe habe. Und ja, ein bisschen nervös war ich schon, weil ich habe ja schon mal so zu dir gesagt, so diese EM oder WM, egal was es ist, so im Sommer, das hat immer so ein bisschen was Besonderes, das auch so im Fernsehen zu verfolgen, das Ganze drumherum, das hat immer so ein bisschen was Magisches und deswegen war gestern auch ein bisschen die Aufregung da bei mir, vielleicht sogar wieder mehr als bei dir und ja, ich war auch, jetzt mal um das ins Detail zu gehen, eigentlich mit der Leistung und auch mit der Art und Weise, wie ihr gespielt habt, vom ganzen Auftreten her war ich sehr angetan und man darf ja nicht vergessen, gegen wen man da gespielt hat, eigentlich den Top-Favoriten des Turniers und ja, ich habe es so gesehen, dass es auch trotzdem verdient war, weil Frankreich irgendwie immer den gefährlicheren Eindruck gemacht hat, dass sie gerade vorne die gefährlicheren Spieler haben, die mehr Torgefahr ausstrahlen und dass da irgendwie das wahrscheinlicher war, dass sie ein Tor machen. Das Gefühl hatte ich jetzt bei uns, ich sag mal uns, ne? Wir 80 Millionen.
Natürlich.
Hatte ich jetzt bei uns nicht, dass sie irgendwie jederzeit ein Tor feiert. Also es gab mal eine Phase nach der Halbzeit, glaube ich, so zwischen der 50. und 65. Minute, wo er gedrückt hat, wo das Tor vielleicht so ein bisschen in der Luft lag, aber jetzt auch nicht die, bis auf die Chance vom Gnabry, so die hundertprozentige Chance war. Und ja, im Endeffekt bitter, wenn man durch ein Eigentor 1-0 verliert. Ich glaube, ein Punkt wäre schon sehr wichtig gewesen und auch drin gewesen. Aber so wie ich uns ja kenne und dadurch, dass das nächste Spiel in 3 Tagen ist, muss das dann auch schnell abgehakt werden und nach vorne geschaut werden, weil es bringt ja nichts jetzt damit zu hadern. Du hast es selbst gesagt, es gab positive Sachen, auf die man aufbauen kann. Und jetzt geht's darum, torgefährlich zu werden. Mit dir persönlich war ich auch zufrieden. Das will ich auch hier mal ausdrücklich erwähnen, dass du da wirklich alles reingehauen hast. Das hat man deutlich gesehen, auch am Fernsehgerät. Dafür muss ich dich auch loben. Da mache ich es auch nicht vom Ergebnis abhängig. Da hast du alles reingehauen, was du hattest. Und Toni, im Endeffekt wirst du jetzt sagen, dafür können wir uns nichts kaufen. Die Niederlage steht, aber es ist ja noch alles drin, oder?
Ja, das hat sich in dem Fall, manchmal hat man ja ein ganz anderes Gefühl auf dem Platz, wie wenn man das Spiel schaut, aber in dem Fall deckt sich das wirklich. Also ich glaube auch, dass wir das Spiel dominiert haben, dass man aber natürlich auch sagen muss, dass Frankreich uns das auch bis zum gewissen Grad hat dominieren lassen, also auch ihr Plan war, also nur weil wir jetzt dann hier und da mal ein paar einfache Pässe, sag ich mal, hatten, dafür gibt es jetzt auch keinen Preis, weil, wie gesagt, das wurde dann auch zugelassen vom Gegner. Trotzdem finde ich, haben wir eigentlich wirklich bis so 20 Meter vom Tor auch eine wirklich gute Anlage gehabt und sind wir auch in Räume gekommen, wo wir auch hin wollten. Aber dann dieser nächste Step, das in eine Torschance umzumünzen, der hat in meinen Augen dann gefehlt. Ich glaube, da können wir nochmal mit ein bisschen mehr, ja, mit ein bisschen mehr Konzentration, wenn dann die Bälle nicht so schnell dann weg sind, ein bisschen mehr Überzeugung, einfach noch mehr Chancen kreieren, was natürlich dann am Ende wichtig ist, um auch dann gefährlich und Tore zu machen. Und so waren es am Ende wirklich im Spiel, ja, sag ich mal, nur so 2 Chancen und sowas. Und da muss man dann schon sehr effizient sein, um da viele Punkte zu holen. Trotzdem haben wir, glaube ich, als Mannschaft alles reingeworfen, auch recht gut verteidigt, recht gut Fußball gespielt auch, nur dieser Punch hat irgendwie ein Stück weit gefehlt. Das muss man natürlich schon sagen, aber so wie du sagst, in 3 Tagen ist das nächste Spiel. Der Kopf nach so einer Auftaktniederlage, der Kopf würde natürlich am liebsten schon heute Abend wieder spielen, um sich da eine bessere Position irgendwie zu holen. Der Körper ist allerdings dagegen. Der Körper würde relativ ungern heute Abend Fußball spielen, aber muss er ja auch nicht. Und ich denke, wie gesagt, in 3 Tagen, wenn wir noch 1-2 kleinere Sachen ändern, glaube ich, können wir trotzdem positiv bleiben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade nach einer Auftaktniederlage, dass du positiv bleibst, dass du eher auf das schaust, was du noch erreichen kannst, als auf das, was du jetzt noch verlieren kannst. Dass Druck drauf ist nach einer Auftaktniederlage, wenn du nur 3 Spiele hast, um dich zu qualifizieren für die nächste Runde, ist ja selbstredend. Aber ich glaube, dass wir trotzdem positiv bleiben müssen und dann auch absolut eine Chance haben am Samstag gegen Portugal. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl. Wie gesagt, heute ist jetzt natürlich auch erstmal im Zeichen der Regeneration. Ich ging ja heute Nacht nach dem Spiel.
Wie lange hast du geschlafen heute Nacht?
Ja, also es war ja so, wir sind ja nach dem Spiel dann mit dem Bus wieder hier in das Quartier gefahren. Waren dann so, ich weiß nicht genau, so 1, 1.30 Uhr, 2 Uhr, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau da. Und dann braucht es auch immer irgendwie noch ein bisschen nach dem Spiel, bis man einschläft. Dann war ich um, glaube ich, um 10 Uhr oder sowas wach, allerdings noch mit einer leichten Müdigkeit. War auch vom Wecker, weil ich dann zum Corona-Test musste. Der Corona-Test war wieder auf dem Plan gestanden. Also ich hätte schon noch das ein oder andere Stündchen vertragen, aber das hole ich mir im Laufe des Tages noch, Felix. Aber ansonsten, wie gesagt, ansonsten steht halt heute noch so ein bisschen Regeneration auf dem Programm. Bisschen was auch immer, Fahrradfahren, Stretching und sowas.
Schwimmen.
Schwimmen, mal schauen, ja. Ein bisschen Massage und dann, und dann schauen wir, dass wir jetzt halt in den nächsten Tagen, vor allem natürlich, dass wir dann körperlich am Samstag wieder da sind, um dann hoffentlich die ersten 3 Punkte zu holen.
Ja, ich bin da optimistisch. Ich habe da gute Ansätze gesehen. Du hast da gesagt, der Punch vorne hat gefehlt, aber ich fand, der Punch in der Defensive war da, bei allen, besonders aber auch bei dir. Ich habe da einige Grätschen gesehen, fast schon zwischendurch eine Manndeckung auch gegen Pogba, den du viele Bälle abgeluchst hast. Also da ist...
Ja, eine Manndeckung.
Ja, das war eine Zeitweise, sah das, also es war jetzt sicher nicht geplant, das ist ja auch manchmal dem Zufall geschuldet, aber manchmal sah das am Bildschirm so aus.
Ja, du bist halt, ich meine, du kennst das ja, du bist halt, natürlich hast du dann rein positionsmäßig, hast du dann natürlich immer relativ identischen Gegner, wenn sich das positionsmäßig halt so trifft, aber logisch ist ja, dass man in so einem Spiel dann versucht, alles reinzuhauen. Es war vielleicht ein bisschen mehr als sonst, weil man vielleicht einfach ein paar mehr Duelle hatte als sonst, aber dann gehört das eben auch dazu. Ne?
Ja, zumindest hast du nicht an ihm geknabbert.
Ist mir nicht in den Sinn gekommen, erstmal, aber war ja freundschaftlich, wie ich gehört habe. Von daher auch ohne Sanktionen. Ohne Sanktionen sind wir da ausgekommen. Aber nein, jetzt schauen wir einfach, dass wir alles vorbereiten für Samstag und da hoffentlich dann zurückschlagen können. Ne? Und übrigens, um vielleicht ein bisschen das Thema zu, oder wolltest du noch irgendwas dazu loswerden?
Nö, ich hab's ja treffend analysiert, so würde ich jetzt mal meinen.
Selbstverständlich. Wir wollen natürlich die heutige, nicht am Samstag, aber ich glaube im dritten Gruppenspiel wird höchstwahrscheinlich auch ein Gast auf der Tribüne sitzen, den wir heute jetzt auch noch mal etwas erwähnen wollen. Ich fahre mal hier was ab. Happy Birthday!
Happy Birthday!
Ja, schöner hätte ich es nicht sagen können.
Wir hatten heute Geburtstag.
Bist du ein schlechter Mensch. Ja, ich wollte dich dran erinnern. Nein, unsere Mutter hat Geburtstag. Und da wir natürlich wissen, dass sie glühende Podcast-Hörerin ist, ist es so, dass wir natürlich auch auf diesem Wege, wir haben es natürlich, also ich schon, dich habe ich jetzt wahrscheinlich gerade dran erinnert, dass sie Geburtstag hat.
Ja, danke.
Gott Nein, Spaß. Haben das. Ja, wollen wir natürlich auch heute, auch einen Tag nach der Niederlage, herzliche Glückwünsche nach Rostock senden und sie wird dann hoffentlich als Glücksbringer, glaube ich, auch im dritten Gruppenspiel auf der Tribüne sitzen. Möchtest du auch noch was dazu sagen, Felix?
Ja, auch von mir natürlich nur die herzlichsten Glückwünsche, Mutter. Also dein Ehrentag heute, wir denken hier ganz fest an dich. Und gestern hat sie mir ein Foto geschickt, wie sie da am Deutschland-Trikot saß beim Spiel mit der Nummer 8. Das war auch wieder ein herrliches Bild. Und da hat sie bestimmt auch noch reingefeiert danach. Also Mutter, alles Gute, ne? Schön, dass es dich gibt, weil ohne dich würde es auch uns nicht geben. Und kannst du stolz sein auf dich, was du da geschaffen hast.
Jawohl.
Wir uns auch nochmal schnell gelobt.
Also gut gemacht. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, heute ist der Kreativität Grenzen gesetzt hier für diese Folge. Und deswegen.
War doch gestern schon so. Ja, ist ja.
Und deswegen haben wir ein paar Fragen mehr heute rausgesucht von euch da draußen. Trotzdem möchte ich vorher einmal noch ganz kurz, weil du hier wieder schon ganz aufgeregt mir vorhin geschrieben hast, du hast noch eine Alltagsgeschichte, die du loswerden möchtest, die du erlebt hast.
Ja.
Dann bauen wir das jetzt hier noch ein und dann machen wir ein paar Fragen. Okay?
Ja, das ist nett von dir, dass ich auch nochmal zu Wort komme zwischendurch.
Na klar.
Ja, das ist eine Sache, das ist gleichzeitig auch eine Frage an dich, ob du das auch schon erlebt hast, aber mit Sicherheit.
Na klar, vielleicht.
In jedem Fall war es so, es war für die Kleine war Schlafenszeit, also am Tag, Tagschlaf, Mittagsschlaf, das machen wir oft so, dass wir sie dann im Kinderwagen schieben, dass sie da gut einschläft, dann schreiben wir den Kinderwagen raus und sie schläft da alles gut. Dann bin ich halt unterwegs, an dem Tag war es aber irgendwie nicht so leicht, hat sie sich ein bisschen gewehrt zu schlafen und hat dann ein bisschen länger gedauert. Und dann war sie gerade eingeschlafen im Kinderwagen und dann kam eine Frau auf mich zu und sagt, ja, also wenn Sie hier noch was von dem Urlaub haben wollen, dann sollten Sie das Kind aber mal zudecken. Sie sagt, top, Kind davon aufgewacht, weil die natürlich direkt daneben stand und gequatscht hat. Und das war schon erster Teil, das Kind aufgeweckt und sagt, wie kommt jemand auf die Idee, auf einen anderen zuzugehen und zu sagen, was er zu tun hat mit dem Kind? Also ich habe das schon von anderen gehört vorher, dass man sich auf sowas einstellen soll, dass gerade die älteren Leute, und das war auch eine ältere Frau, der gerne mal ungefragt auch Tipps geben. Und das hat mich so aufgeregt. Ich habe richtigen Hass verspürt, weil es so lange gedauert hat, bis die Kleine eingeschlafen ist. Und dann ist sie gerade eingeschlafen und dann stellt die sich da an den Kinderwagen und fängt an zu erzählen. Ich sag, was ist denn mit dir falsch, ey? Und dann
War sie dann wach und ist wach geblieben oder ist sie wieder eingeschlafen?
Nö, ist wach und wach geblieben, ist dieser Schlaf ausgefallen. Die Quittung kriegt man ja auch mal am nächsten Morgen dann.
Das ist richtig.
War auch keine ruhige Nacht dann, naja.
Weil es dann abends früher ins Bett geht, logischerweise, ne?
Ja, und dann.
Oder? Hat sie dann abends früher geschlafen, weil mittags dann weggefallen ist, oder wie?
Ja, also sie hat abends dann auch früher geschlafen, das hat dann aber auch gedauert, bis sie da zum Schlaf, weil sie den Rhythmus nicht hatte und es war wirklich ein Moment, da habe ich angefangen zu schwitzen so. Hast du das auch schon mal erlebt, dass du, oder vielleicht nicht in dem Moment, wo sie einschlafen sollten, die Kinder, aber wo du ungefragt Hinweise bekommst von anderen, die einfach auf die Zukunft sagen, sie müssen jetzt ja so oder so machen mit dem Kind?
Ja, bevor ich das beantworte, möchte ich, wie war denn deine restliche Konversation mit der offensichtlich ja nicht so jungen Dame mehr? Würde ich mich nochmal interessieren. Hast du dann auch eine gewisse Aggressivität versprüht?
Ja, habe ich. Ich habe gesagt, was labern Sie mich denn jetzt hier an? Das Kind ist gerade eingeschlafen. Und dann sagt er, das war doch jetzt kein Anlabern, aber du warst ja noch auf Fahrt. Ja, Sie müssen das aber zudecken. Das war jetzt kein Anlabern, Sie müssen das Kind ja zudecken. Ja, wir kamen gerade aus der Sonne, es waren 23 Grad, also das Kind war gut angezogen, tut mir leid. Und selbst wenn es kalt gewesen wäre, ist es immer noch, mische ich mich da auch nicht ein. Also wie komme ich auf die Idee, andere anzuquatschen? Naja.
Sie wollte euer Bestes. was soll ich sagen? Also erstmal zu dem Thema irgendwie auch einschlafen und da gestört werden dabei. Das kenne ich natürlich auch. Also egal, ob das mal, ja, wenn Mittagsschlaf ist ja dann schon wichtig für die Kinder, beziehungsweise auch wichtig, um auch für den restlichen Tag gute Laune zu haben, ne? Das vor allem ab, bis zu einem gewissen Alter. Und da regt dich eigentlich alles auf, was da stören könnte. Also es ist nach wie vor so, wir hatten nicht unsere aktuelle, aber davor unsere Putzfrau in Madrid, die ist immer dann auf die Idee gekommen, zu saugen, wenn ein Kind Mittagsschlaf gemacht hat. Das war ja, gut, Leon war da nicht mehr, aber Amy und jetzt auch Finn, wo eigentlich nur dann Ruhe sein muss. Ansonsten kann gemacht werden, was will. Und dann immer, kennst du das so, unten noch schön an die Tür so dran, so bumm, bumm, beim Saugen. So, da habe ich irgendwann mal gesagt, wie wenig Gefühl kann man haben, dass man genau dann so laut ist, wenn das Kind schläft. Aber auch so andere Sachen, ne, die du schwer kontrollieren kannst, wenn es dann plötzlich klingelt oder plötzlich das Telefon klingelt oder es klingelt und als Reaktion darauf bellt auch noch der Hund, wo du dann richtig sauer bist, auch auf den Hund, weißt du, das Kind weckt oder sowas. Ja, das glaube ich, deiner bellt auch noch mal ein bisschen lauter als unsere. was so Tipps betrifft, ehrlich gesagt, habe ich jetzt noch nicht so viel erlebt, dass mir da irgendjemand gesagt hat, was ich machen muss. Man hat das ja manchmal so ein bisschen in der Familie, ne? Liebe Grüße, dass man den einen oder anderen Tipp bekommt, was jetzt mal man machen kann oder was auch man einfach mal nicht so schlimm ist, wenn der sich jetzt da mal Aua macht. Also du kannst dir ungefähr wo, bei wem? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Aber nein, also ist ja auch normal, dass am Ende der Tage, zumindest in der Familie, und das würde ich jetzt auch mal der netten Dame aus Sylt unterstellen, wollen ja alle das Beste, nur die Herangehensweise oder das Vertrauen in die eigentlichen Eltern kann dann auch schon mal da sein, dass, dass die das schon richtig sehen und richtig machen. Und ja, aber Tipps, Felix, gibt es immer wieder, aber selten wahrscheinlich so unnötige, wie die du bekommen hast. Vielleicht sahst du auch einfach komplett unbeholfen aus.
Ich habe einen Kinderwagen geschoben, tut mir leid.
Naja.
Ja,
haben wir überlebt, ne? Haben wir überlebt.
Habe ich mir das auch von der Seele geredet, ne?
Das ist schön, Felix. Ja, das ist, wenn ich hier, wo dann?
Weißt du, weiß, wie es ist, ne? Ist ja wie wenn ein Länderspiel ist. Da gibt es ja dann auch 18 Millionen Bundestrainer, die da
so ist es.
Reinreden, so ne? Ist es. Und gleichzeitig gibt es dann 30 Millionen Top-Eltern, ne? Alle wissen Bescheid.
So, jetzt kommen Fragen. Die erste kommt vom...
Antworten auch. Von Henry aus Berlin.
Ja, das ist richtig. Meine Mutter sagt mir immer, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Er sagt unsere auch, ne? Immer super lecker, vor allem im Hotel. Vor allem, wenn man am Tag Leistung bringen muss. Seht ihr das auch so? Und Toni, was hast du zum Beispiel gestern vorm Spiel gegen Frankreich gefrühstückt? Ganz normal oder frühstückst du an solchen Tagen besonders? Zum Beispiel 3 hart gekochte Eier. Beantworte du erstmal, Felix. Frühstück für dich auch wichtigste Mahlzeit des Tages? Und was isst du dann so am Spieltag? Hatten wir das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn nicht, mach einfach.
Ja, vor allen Dingen finde ich Frühstück, gerade wenn man Zeit hat und ausgiebig und in Ruhe frühstücken kann, ist für mich schon mal die schönste Mahlzeit des Tages. Finde ich immer sehr angenehm, Frühstück. Und am Spieltag, jetzt in der zweiten Liga, wenn du Sonntag, Samstag gespielt hast, ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, da stehen dann halt Nudeln mit Tomatensauce auf dem Speiseplan zum Frühstück. Und das ist natürlich nicht so schön, ne? Da habe ich mich nie dran gewöhnt.
Gibt doch mal so ein Topspiel, Montag 2015. Was du da frühstückst.
Ja, da gibt's dann schon eine leckere Eierspeise und ein Brötchen und ein bisschen Avocado und ja, dann vielleicht noch hinten raus so ein Brot mit Marmelade oder so, ne? Ein bisschen was Süßes ist auch mal schön dann. Aber das ist eigentlich nichts Wildes, was man jetzt andere Leute nicht auch frühstücken. Und wie gesagt, das ist so, aber auch, sehe ich auch so, ne? Da muss ich den Müttern auch mal recht geben, Frühstück hat schon auch so eine Bedeutung für den Tag, ne? Also wenn man gut frühstückt, mit einem guten Gefühl den Tag starten, das ist doch mal herrlich. So, und jetzt die große Frage, was hast du gestern gefrühstückt?
Was habe ich gestern gefrühstückt? Gestern gab es auch so ein bisschen Rührei mit einem Körnerbrot und eine kleine Schüssel Porridge. Opa. Das war gestern mein Frühstück. Und das war auch, aber ich bin ja, grundsätzlich bin ich ja nicht so der Frühstücker, also zumindest im Alltag zu Hause, habe ich ja schon hier und da mal gesagt, dass ich ja eigentlich oder oft ohne Frühstück auch trainiere, also gar nicht frühstücke, aber klar, so jetzt vorm Spiel habe ich mir das schon angewöhnt, auch dann zu frühstücken und ja, da geht's so in die Richtung. Auch Eierspeise bin ich auch ein Fan davon, egal ob Spiegelei, Rührei oder auch mal
ein gekochtes
Ei.
Ne? Oder ein pochiertes.
Und Porridge dazu ist mal gar nicht so schlecht. Das am Spieltag, guck mal, heute zum Beispiel gab es einfach mal 2-3 Toast mit so einem, kennst du das, aus so einem Honigding, aber jetzt nicht aus einem Glas, sondern das, was du so rausmachst, ich weiß nicht, wie man das nennt. Weiß, wie ich mein, dieses Honigzeug da.
Ja, aus dem Ding, wie man da rausmacht.
Jetzt hast du mich verarscht, oder du kannst es selbst nicht besser erklären. Naja, das müsst ihr euch jetzt denken, sieht man öfter mal an Hotelbuffets am Frühstück. Ich weiß nicht, wie das heißt und ich habe jetzt auch keine Zeit nachzudenken. Ich werde das nachliefern.
Honigspender.
Honigspender. Honigspender, ich weiß ja nicht. Ja, so war das mit dem Frühstück. Und hat auf jeden Fall natürlich irgendwie eine Bedeutung. Aber ich finde es auch, also im Urlaub frühstücke ich sehr, sehr gern. Also ganz anders als jetzt so übers Jahr zu Hause. Da bin ich echt so ein... Aber wenn man ausschlafen kann, finde ich, dann macht Frühstück schon Spaß. Da bin ich dabei. Aber morgens habe ich im Alltag einfach gar nicht so die Zeit dazu, ehrlich gesagt, weil dann geht's mit den Kids zur Schule und dann ist mir einfach auch zu früh, da habe ich noch keinen Hunger, dann fahre ich zum Training und dann trainiere ich lieber erst und erst danach. Das, ich glaube, ich sollte damit aber nicht als Vorbild dienen, weil ich glaube, so ein bisschen was Frühstücken vorm Sport um ein bisschen Kraft zu haben. Das ist, habe ich auch oft schon gehört, auch ganz wichtig eigentlich. Deswegen, also da muss man mich jetzt definitiv nicht zum Vorbild nehmen, dass man vorm Sport oder Training vormittags nichts frühstückt. Also Finger weg von mir, kann ich da nur sagen.
Ja, fand ich auch schön, dass das eigentlich so das Thema hier vor der Frage Überschrift war, Breakfast for Champions. Aber gut, bist auch anders Champion geworden. Bist auch ohne Frühstück Champion geworden.
Ja, aber nehmt euch ein Beispiel, an Felix weiß ich jetzt auch nicht, wenn der da mit deinem süßen Zeug kommt. Frühstückt einfach was. Hört auf die Mütter, die haben immer recht. So
ist es.
Benne aus Köln. Ich habe eine Frage, die mich schon länger immer wieder mal beschäftigt, aber gestern beim Spiel Frankreich-Deutschland wieder hochkam. In welcher Reihenfolge lauft ihr in das Stadion ein? Klar, als erstes der Kapitän und dann der Torwart, wenn er nicht selbst Kapitän ist. Aber wie geht es dann weiter? Ja, dann kommen die restlichen 9, würde ich sagen. Also, Felix, wenn dich das nicht stört, ich mache die Frage und antworte einfach direkt. Ne?
Erzähl, antworte, bin ich gespannt, weil ich glaube, wir haben die gleiche Antwort.
Also grundsätzlich, mir ist es eigentlich echt ziemlich egal, wo ich da einlaufe, an welcher Position. Es gibt schon einige, denen es wichtig ist, als letztes einzulaufen oder als vorletztes. Oder ich habe es auch schon erlebt, dass ich gestritten wurde darum, wer als letztes einläuft. Aber dem Großteil der Spieler, glaube ich, ist eigentlich relativ egal, wann und wo er einläuft. Also kann sein, dass sich so über die Zeit dann so eine gewisse Reihenfolge, wenn man oft zusammenspielt, irgendwie ergibt, so ungefähr. Aber ich achte eigentlich nie darauf, auf welcher Position ich einlaufe. Felix, hast du da was anderes erlebt in deinen Mannschaften?
Ich glaube, Cristiano ist immer als letztes eingelaufen bei den Wahlen. Ich glaube, Portugal ist ja jetzt Kapitän, aber
ja.
Dem war das, glaube ich, auch wichtig da. Ne?
Ja, genau. Einigen ist das wichtig.
Ja, aber sonst ist es wirklich nach dem Kapitän und Torwart. Meistens habe ich so erlebt, dass man da den Kollegen Rainer Zufall fragen müsste. Also das ist wirklich da gibt es keine Anordnung oder so. Das passiert einfach. Also ich glaube, ich habe schon alle Positionen durch, bis auf die Nummer, auf den zweiten, da wo der Torwart läuft.
Ja, aber es gibt auch, also ich glaube, in Deutschland ist es relativ geklärt, aber ich glaube, im Ausland ist es auch manchmal so, dass da habe ich auch schon gesehen, dass der Torwart da irgendwie irgendwann als Siebter oder Achter reingekommen ist. Also da habe ich schon alles gesehen. Aber wie gesagt, da gibt's jetzt keine großen Reihenfolgen bei uns. Der eine oder andere, wie gesagt, präferiert es, als letzter einzulaufen.
Mhm.
So, mach du mal weiter.
Frage, die mache ich dann.
Jawohl.
Die ist zum Thema Reporter, die nie gegen den Ball getreten haben. Von Andreas. Ich musste gerade Bela Reti ertragen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal über die Anwesenheit von Sandro Wagner freue. Er hat sogar einen richtig guten Job gemacht, fast wie damals in London. Ich war dabei. Tottenham gegen Werder oder auch Modric und Bale gegen Kroos und Wagner. Der Kroos war übrigens ich. Aber jetzt zur Frage. Wie genervt seid ihr von Moderatoren oder Interviewpartnern, die noch nie gegen den Ball getreten haben? Ich habe das Gefühl, dass meine Interviews immer viral gehen würden. Ich bewundere eure Selbstbeherrschung.
Klar, wenn man jetzt, sage ich mal, so reden würde, wie man das so hundertprozentig denkt. Also ich habe ja immer gesagt, ich versuche schon immer das ehrlich zu beantworten, dann würde die wahrscheinlich auch noch viraler gehen, wenn man das jetzt in Fußballersprache, sage ich mal, beantworten würde. Was heißt genervt? Also grundsätzlich bin ich natürlich in erster Linie froh, dass ich auf dem Platz stehe und auch nicht so viel zuhören muss, wie die Leute zu Hause vom Fernseher. Deswegen kann ich da ja gar nicht so viel sagen, wer wie was kommentiert, wenn man da unten steht. Was ich sagen muss, Sandro habe ich auch, wo ist er denn? War das The Zone? Oder ich weiß nicht genau, wo er öfter mal co-kommentiert hat. Höre ich auch gerne zu, muss ich sagen. Macht er wirklich richtig gut, weil er natürlich das irgendwie das Verständnis hat vom Fußball, weil er auch den einen oder anderen Kommentator da auch wirklich sehr gut korrigieren kann, der, wenn man einfach, und das ist ja gar kein Vorwurf, gewisse Szenen kann man gar nicht so gut einschätzen, die, wenn man selbst nicht gespielt hat, als einer, der gespielt hat, also was jetzt gepfiffen wurde manchmal oder so, Gestiken und sowas von Spielern. Aber Sandro, finde ich, macht's wirklich gut, das, was ich bisher gehört habe, also bei The Zone. Und Was heißt wie genervt? Natürlich kommt es immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Auch natürlich ist man, kommt man auch einen Tick besser gelaunt, wenn man das Spiel gewonnen hat. Genauso andersrum, wenn man verloren hat. Aber man kann natürlich auch als Interviewer, sage ich mal, seinen Teil dazu beitragen mit Fachkenntnis oder auch mit guten oder schlechten Fragen, um das Interview noch in die eine oder andere Richtung zu lenken. Vom ganzen
Grundton
her und auch natürlich, was man für Antworten haben möchte. Also es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der hat einfach keine Ahnung, der andere, der versteht und fragt kritisch nach, was okay ist. Der andere wiederum will eigentlich nur diesen negativen Grundton. Andere fragen einfach das, was einfach der Zuschauer auch hören würde, andere einfach komplett ohne negativen Hintergedanken, da gibt's alles. Aber wie gesagt, ich versuche das ehrlich zu beantworten, wie ich es gesehen habe.
Ja, ich will das gar nicht beantworten, die Frage. Ich möchte gerne hier ein sehr aktuelles Beispiel mal abfahren.
Fahr mal. Sie haben alles gegeben, haben viel dagegen gehalten, aber was waren die größten Probleme bei den defensiven und offensiven Abläufen?
Ja, ich glaube, dass wir relativ viel von dem umgesetzt haben, was wir wollten, dass wir finden, in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir Chancen hatten, auch ein Tor zu machen, glaube ich, nicht weniger als die Franzosen. Von daher hat nachher ein unglückliches Tor das Spiel entschieden.
Aber die Franzosen haben natürlich auch noch zwei Tore gemacht, die aberkannt wurden.
Ja, wenn sie abseits ist, ist es abseits, ne? Das gehört dazu, ne?
Hatte manchmal den Eindruck, dass der Zugriff gefehlt hat, gerade beim Gegentor.
Ja, natürlich, aber am Ende ist es natürlich auch eine Aktion, das Eigentor, die man auch vielleicht 9 von 10 Mal noch geklärt bekommt. Von daher, dass sie individuelle Klasse haben, wussten wir vorher. Und das ist 90 Minuten nicht auszuschalten, das ist auch klar. Aber ich glaube, dass wir viel sehr gut kontrolliert haben. Ich habe relativ wenige Konter von Frankreich gesehen. Was für uns gefehlt hat, ist ein Tor. Wir waren hier und da einfach auch in Räumen, wo wir hätten noch mehr draus machen können, um eine Chance rauszuspielen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir viel von dem umgesetzt haben, was wir wollten und nach vorne schauen müssen.
Stichwort nach vorne schauen. Portugal hat auch gewonnen. Wie groß ist jetzt der Druck mit Blick aufs nächste Spiel?
Wenn du das erste Spiel verlierst und 3 Gruppenspiele hast, ist der Druck groß. Da wollen wir uns nicht drüber unterhalten.
Dankeschön.
Ja, unser geschätzter Freund Boris Bücher am Mikrofon. Beziehungsweise Toni Kroos am Mikrofon nach dem Spiel gestern gegen Frankreich. Ja, was willst du sagen? Ne? Wenn abseits ist, ist abseits.
Ja, habe ich mir gesagt. Ja, natürlich hätten das Chancen werden können oder auch Tore, die man gesehen hat. Aber ich meine, die haben ja auch den Vorsprung dann gehabt, weil es abseits war. Also das sind ja, die können wir erst nicht als Chancen zählen, wenn man einen Meter in Abseits steht. Wenn wir einen Meter vorne im Abseits stehen können, haben wir auch einen Vorsprung. Von daher, deswegen glaube ich auch nicht, sag ich mal, das, was er auch gefragt hatte, dass uns so oft der Zugriff gefehlt hatte, das Gefühl hatte ich einfach nicht auf dem Platz. Das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, ist, das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass sie natürlich, also dass sie einen Tick gefährlicher waren als wir auf dem Platz. Vielleicht hatten sie die vielleicht eine oder andere Möglichkeit mehr als wir. Das kann man vielleicht im Nachhinein schon sagen, aber wenn man jetzt diese 2 Abseitstore, die kann man ja nicht als Möglichkeiten zählen, das ist 2-mal Abseits, Punkt. Dann war noch der Pfostenschuss, glaube ich, den sie hatten, zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit nochmal einen Schuss, Mbappé, aber so viel mehr war ja auch von Frankreichs Seite nicht. Wir hatten erste Halbzeit den Abschluss noch von Gündogan kurz vor der Halbzeit und von Gnabry die Chance. Von daher vielleicht gefühlt 1-2 Möglichkeiten weniger, aber ansonsten war es relativ ausgeglichen und dabei bleibe ich auch. Und vom Spielen her waren wir mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft.
Nö, ich fand das Interview gut.
Ja.
Ehrlich beantwortet ihr die Fragen. Aber das, was du eben sagst, man merkt dann schon auch im Grundton, ob man jetzt gewonnen oder verloren hat, ne, dass man dann schon auch ein bisschen noch angriffslustiger vielleicht, wenn man verloren hat. Oder?
Ja, mit Sicherheit. Natürlich auch eine gewisse Enttäuschung, aber trotzdem auch in meinen Augen mit der Vorsicht, dass mir jetzt auch nicht so schlecht geredet wird. Und wenn man mir halt 2 Abseitstore so verkaufen will, dass jetzt der große Zugriff gefehlt hat oder man eigentlich ja höher hätte verlieren können. Ja, nee, das sehe ich anders, wenn es 2-mal abseits ist. Zählt ja dann nicht. Ist Freistoß Deutschland dann. Keine Torschance. Nicht wahr? Naja, wir gehen mal weiter. Wir haben da noch eine Frage, aber die kannst du ja jetzt einfach mal beantworten. Das ist auch eine Interviewfrage, aber das machen wir jetzt mal. Ich will ja, dass du das auch beantwortest. Du bist ja auch in der Situation. Kommt von Tobi aus Hamburg. Meine Frage lautet, nach jedem Spiel, ob EM oder auch Bundesliga, werden Interviews durch die Spieler gegeben. Dabei frage ich mich immer, ob man nach dem Spiel erstmal in die Kabine geht und dann werden verschiedene Spieler durch zum Beispiel den Pressesprecher rausgeholt, um vor der Presse ein Interview zu geben? Oder steckt da gar keine Absprache dahinter und man meldet sich als Spieler freiwillig? Und gibt es eine Regel, dass ein Team mindestens x Spieler zur Presse schicken muss, weil es ja oftmals immer 2 bis 3 Spieler gibt, die sich nach dem Spiel äußern, egal wie schlecht das Spiel war und wie wenig Lust man auf ein solches Interview hat? Boah, lange Frage für mich heute.
Toni müde.
Sag mal.
Ja, also freiwillig habe ich mich noch nie gemeldet, aber es ist so, dass dieses On-Field-Interview ist ja direkt nach dem Abpfiff eigentlich. Also da ist nicht nochmal reingehen in die Kabine. Und da kommt der Pressesprecher auf dich zu, wenn du vom Platz kommst und sagst, hier das und das. Ich glaube, dass 2 bis 3 Spieler auch vorgegeben sind von den TV-Sendern, die da die Rechte haben. Ich glaube, gerade so Sky und so haben da die Vorrechte, die sagen, wir wollen 2 oder 3 Spieler haben nach dem Spiel. Und dann wird das da schon, glaube ich, in der Schlussphase des Spiels irgendwie mit dem Pressesprecher besprochen, wer da kommen soll. Natürlich gab es auch schon Momente, wo ich gesagt habe, nee, will ich nicht. Aber wie gesagt, sonst ist es der Pressesprecher, der das entscheidet, kommt auf dich zu, sagt, hier, geh dahin, da ist das Interview. Und es gibt natürlich auch, das war jetzt aber nicht mehr der Fall in der Corona-Zeit, wo die schreibende Zunft in der Mixzone, also im Stadioninneren wartet, wo man dann vielleicht schon vorher nochmal in die Kabine geht und dann auch dann die Presseabteilung kommt und sagt, willst du da noch hingehen, die warten da im Innenraum für die schreibenden Kollegen. Das ist dann so, dass man da schon vorher vielleicht nochmal in die Kabine geht. Ist das bei dir anders?
Nee, kann ich alles so bestätigen. Es ist nicht anders, ich kann da nichts anderes sagen. Also Onfield ist wirklich dann entweder Wunsch von den Fernsehstationen, aber ist natürlich auch nur ein Wunsch, kann ja keinen Spieler zwingen und Pressesprecher kommt auf die Spieler zu. Ansonsten ist meist Mixzone, was aktuell aber ausfällt, weil die Leute nicht vor Ort sind. Und das ist halt dann nicht digital möglich, von daher. Ja, hast du alles gut gesagt.
Also kam gestern der Kollege Jens Grittner, unser Freund Jens Grittner kam gestern auf dich zu und gesagt, hier, geh mal dahin.
So ist es.
Geh mal zum so Boris.
Geh mal zum Boris.
Ja, siehste. Mhm. Dann mache ich mal die nächste Frage. Die kommt nämlich von Vanessa. Bei Länderspielen treffen ja teilweise Teamkollegen der Clubs aufeinander. In dem Spiel gegen Frankreich hat man vor allem viele Bayern-Spieler auf beiden Seiten gesehen. Gibt man dann die Schwächen und Strategien der einzelnen Teamkollegen preis und verschafft sich so einen Vorteil oder spielt das gar keine Rolle? Erzählt zum Beispiel Müller, dass Hernandez hier und da anfällig ist. Ich drücke euch weiterhin die Daumen. Vielen Dank, Vanessa.
Ich glaube, es ist klar, dass man natürlich mit seiner Mannschaft gewinnen will und dass man natürlich die ein oder andere Info von Spielern, die man lange kennt, Stärken, Schwächen, natürlich versucht zu nutzen, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das ist ganz klar. Auf dem Niveau ist es natürlich auch oft so, dass es vor allem Stärken sind, auf die man hinweist, dass man die mit seiner aktuellen Mannschaft natürlich irgendwie verhindert. Manche Spieler sind auch so gut, dass sie immer eine Möglichkeit finden, ihr Spiel durchzubringen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man sich unterhält, dass man die Spiele vorbereitet und dass man natürlich die Informationen von anderen Spielern, die dann im Club deren Mitspieler sind, noch nutzt, um gewisse taktische Sachen irgendwie einzustellen, um auf gewisse Sachen zu achten. Keine Ahnung, da hat er eine Schwäche im Verteidigen, da macht er alles nur mit dem Fuß, da zieht er nach innen oder nach außen, von da schießt er. Also das sind alles ja so Themen, wo natürlich kennt man auf diesem Niveau natürlich die Spieler auch im Allgemeinen, aber vielleicht der ein oder andere Mitspieler dann im Detail nochmal besser, was man dann auch ausnutzen kann. Also gerade auch, keine Ahnung, bei einem Stürmer geht er eher auf den ersten oder auf den zweiten Pfosten. Wenn man mit dem spielt das ganze Jahr, weiß man das natürlich viel besser und kann dann von mir aus dem eigenen Abwehrspieler dann für dieses Spiel auch nochmal den einen oder anderen Tipp geben. Von daher, ja, klar. Also man versucht sich natürlich da einen kleinen Vorteil draus zu machen. Aber auf der anderen Seite nur dass man den Spieler kennt, heißt das natürlich auch nicht, dass ich das verhindern kann. Oder ich glaube allgemein gesprochen, ich meine, die, keine Ahnung, Qualitäten von Messi und Ronaldo, wissen wir auch alle, was er macht. Und Messi geht oft auf den linken Fuß. So, und das wissen wir seit 15 Jahren und trotzdem kann es keiner verhindern. Ne? So, deswegen, manche sind dann
einfach. Schwierig vor allem, ja.
Ja, nicht einfach. Von daher ist es in einige Spiele natürlich auch schwer zu verteidigen, aber es gibt trotzdem immer wieder Beispiele, wo es auch mal hilft. Das auf jeden Fall, ja.
Das sind dann die sogenannten Kleinigkeiten,
ja,
die entscheidend sein können.
Ja, stimmt. Ja. Die können definitiv auch
auf dem Niveau.
Die können definitiv auch helfen. Du musst noch ein bisschen weiter vorlesen, weil die meisten Fragen. Wobei.
Nee, die nächste ist auch für dich.
Ah, nee, das meiste ist an mich. Das meiste ist an mich, ja.
Nächste, ja, ist doch kein Problem. Guck mal hier von Nikolas. Hallo Toni, hallo Felix. Siehst du, wenigstens werde ich erwähnt, das freut mich schon mal sehr. Ich schaue gerade mit meinen Freunden das Spiel gegen Frankreich. Toni hat gerade kurz vor dem 1-0 eine überragende Grätsche abgeliefert. Nun meine Frage. Toni, seit wann setzt du solche Grätschen an?
Ja, also
seit frühester Kindheit.
Du hast mich ja vorhin schon gelobt für meinen Einsatz und das nehme ich natürlich auch gerne an. Trotzdem möchte ich das auch wirklich überhaupt nicht zu hoch hängen, weil das für mich, natürlich kommt es immer auf die Situation, kommt man in die Situation, die Zweikämpfe zu haben oder grätschen. Manchmal gibt es auch Spiele, da ist man gar nicht so in diesen Situationen. Aber wenn man in den Situationen halt ist, dann ist das irgendwie natürlich auch gerade in so einem Spiel auch eine Grundvoraussetzung. Deswegen muss man das in meinen Augen nicht zu sehr feiern oder so, weil das sollte so sein. Und auch wenn es mal nicht so ist, dann wirkt das ja immer so, man macht's nicht, aber dann geben es auch einfach manchmal die Situation nicht her. Man weiß ja, dass ich jetzt auch keiner bin, der grätscht, nur um zu grätschen, um irgendwie den Eindruck zu machen, oh, der ist aber so, das ist ja nicht der Fall. Aber wenn es halt die Situation hergibt, dann klar, dann muss das auch in so einem Spiel mal sein, ist ja klar.
Ja, kommt der Toni schon mal angeflogen, ne? Wenn es sein muss.
Jo.
Toni, und jetzt bin ich ganz stark dafür, ne? Schlaf nachholen, weil Toni müde. Und wir brauchen.
Ja, Toni kaputt. Toni auch ein bisschen kaputt. Aber vom Kopf her, hätte ich schon wieder Lust. Jetzt bring mir den Körper noch hinterher und dann geht's weiter.
So soll's sein. Wir brauchen dich am Samstag wieder grätschend und passend und vielleicht auch Torschießen. Das wäre doch schön.
Ja, ich gebe mir Mühe. Wie immer.
Sehr gut. Dann Grüße ans Team.
Felix, ich wünsche dir ein paar schöne Tage noch auf Sylt.
Danke.
Ich habe ja das Gefühl, du bist da mittlerweile hingezogen. Eigentlich wollte ich dich noch fragen, ob du dir schon Zukunftsgedanken gemacht hast, aber das lassen wir jetzt weg. Können wir irgendwann mal besprechen, ne?
Im Urlaub weiß ich nicht mal, was morgen ist, also.
Gut, alles klar. Felix, schöne Grüße nach Sylt, schöne Grüße an die Familie und wir hören uns, denke ich, doch wieder hier, ne? In ein paar Tagen.
So soll es sein. Grüße ans Team, an die Mannschaft, an Yogi und Kopf hoch und immer weitermachen, ne?
So sieht's aus.
Tschüss.
Und tschüss.
Lupin-EM-Spezial. Die Sonderausgabe zur Fußball-Europameisterschaft.
Lupin-EM-Spezial.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das ist der Robert-Koch-Institut. Und Bill Gates.
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren, ja oder nein?
Ja! Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. 9/11, Happy Birthday, Terrorlüge, du bist 10 Jahre alt. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. Und sie führt uns nach Russland.
Einfluss nehmen auch auf den Ausgang der Wahlen.
Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheiler. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.